Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ist interessant, wie die Lieder dann doch immer wieder irgendwie zur Predigt passen, obwohl das jetzt gar nicht abgesprochen war mit den Liedern. Aber genau darum soll es heute gehen, in dem Text, den wir uns anschauen möchten. In der Geschichte, die der Heinz uns jetzt in der Einleitung schon so schmackhaft gemacht hat. Und da möchten wir auch gleich einsteigen in den Text. Wenn ihr so eine Bibel mitgenommen habt an eurem Platz, dann findet ihr den Text auf Seite 463 im Alten Testament. Und zwar ist es im zweiten Buch der Chronik, das Kapitel 16. Und da geht es genau um das, dass Gott der Mittelpunkt unseres Lebens sein möchte oder was passiert, wenn sich dieser Mittelpunkt vielleicht verschiebt. Ich möchte lesen ab Vers 1. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas zog Bascha, der König von Israel, herauf gegen Juda und baute Rama aus, damit niemand bei Asa, dem König von Juda, aus- und eingehen sollte. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen: Es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Bascha, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan und Abel-Majim und von Naphtali alle Städte mit Kornspeichern. Als Bascha das hörte, ließ er ab, Rama auszubauen und hörte auf mit seinem Werk. Aber der König Asa bot ganz Juda auf, und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte, und er baute damit Geba und Mispa aus. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hat nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn es grollte ihm darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Die Geschichte Asas aber, die frühere und spätere, siehe, die steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft, und seine Krankheit nahm sehr zu, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Und man begrub ihn in seinem Grabe, das er sich zur Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei kunstvoll zubereiteter Spezerei gefüllt hatte. Und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Soweit mal in 2. Chronik, Kapitel 16. Nun, der Grund, warum Gott uns das Alte Testament mit den ganzen Geschichten und den Lehren gegeben hat, denke ich, ist es uns zu helfen, auf ihn zu hoffen. Und das ist auch das Ziel unseres heutigen Textes über König Asa. Hoffen auf Gott ist genau das Gegenteil von dem, was Asa zum Ende seines Lebens getan hat und was wir auch in der Geschichte lesen können. Ich habe die Predigt betitelt mit dem Namen Die Torheit Asas. Und wenn wir erkennen, was so töricht oder kurzsichtig war von Asa und warum es so kurzsichtig war, vielleicht auf Menschen zu vertrauen anstatt auf Gott, können wir selber ermutigt werden für unser Leben. Dass wir auch aus vollem Herzen singen können: Gott, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, wie wir es gerade getan haben. Das ist der Schlüssel hier, uns auf Gott zu verlassen und nicht auf das zu vertrauen, was andere Menschen können. Und nicht nur uns auf das verlassen, was Gott tun kann, sondern auf das, was er gerne bereit ist für uns zu tun, wie er es uns an vielen Stellen in der Bibel sagt. Und natürlich hat es Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Sicht der Dinge, und auf viele Lebensbereiche. Ich habe jetzt diesen Text schon ein Weilchen mit mir schwanger getragen in der Vorbereitung auf die Predigt. Und ich habe versucht, das wirklich in meinem Leben umzusetzen. Und wo ich mich dann hingesetzt habe, um wirklich die Sachen aufzuschreiben, auch für die Predigt und die Sachen zusammenzutragen, da habe ich natürlich die Bibel gehabt, ich habe meinen Kopf gehabt, ich habe meinen Computer gehabt, der funktioniert. Und ich habe alles das gehabt, wo ich mich darauf verlassen könnte, dass das irgendwie alles dann doch zusammenkommt, ich das aus dem Drucker dann ausdrucken kann und dann hier sonntagmorgens stehen kann. Aber das ist nicht, worum es geht. Ich muss mich nicht auf diese Dinge nur verlassen, die ich mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten erreichen kann. Hätte ich das gemacht, dann hättet ihr heute ja eine Predigt, die ich geschrieben habe, die auf meinen Gedanken, die auf meinem Mist alleine gewachsen sind. Aber darum geht es nicht. Wir möchten aus Gottes Wort hören, wir möchten von Gott hören, was er uns zu sagen hat durch diesen Text. Ich lebe mit genug menschengemachten Dingen und menschengemachter Sicherheit die ganze Woche. Und viel zu oft habe ich gemerkt, fehlt mir der Fokus auf das, was wirklich zählt. Dass Gott, der Schöpfer des Universums, in meinen Lebensmittelpunkt gehört. Hiermit, wenn ich mit Gott spreche und ihm sage, dass er alles in diese Hand nehmen kann, diese Dinge, auf die ich mich zwar verlassen kann, die gut sind, die mir helfen und die mich unterstützen, die aber nicht der Kernpunkt sind der eigentlichen Sache, dann höre ich auf, mich auf meine eigenen Fähigkeiten zu verlassen, obwohl ich weiß, dass diese Dinge gut sind. Der Text ist gut, mein PC ist gut, der funktioniert, er tut das, was er soll, der Drucker war voll mit Tinte, hat auch funktioniert. Und ich kann diese Dinge alle benutzen. Aber es wird alles, er verliert seinen Wert, wenn Gott nicht mit im Boot ist. Und genau das ist es, was Asa versäumt hat zu tun, als Bascha gegen ihn aufzog. Aber das ist das, was Gott sich von uns wünscht, dass wir in immer mehr Bereichen unseres Lebens ihm vertrauen, dass wir sie ihm hinlegen, dass wir uns auf ihn verlassen und nicht auf unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten oder Ressourcen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die religiösen Aspekte unseres Lebens. Ich habe jetzt die Predigt benutzt, weil das mich jetzt über die letzte Woche und Tage beschäftigt hat. Aber dasselbe gilt zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich ins Geschäft fahre, nutze ich jetzt das Fahrrad, wenn es so schönes Wetter ist. Und da habe ich auch gedacht, dass ich kann mich darauf verlassen, dass ich gut ankomme. Ich kann mich darauf verlassen, dass mein Fahrrad funktioniert, dass die Reifen halten. Aber ich möchte ganz explizit das in Gottes Hand legen. Und da habe ich so ein bisschen habe ich mir festgelegt, dass ich jeden Morgen, wenn ich mich auf meinen Drahtesel schwinge, das sieht jetzt nicht ganz so schön geschmückt aus, wie den wir hier sehen, also ihr müsst euch die Blumen wegdenken, wenn ich meine Füße aufs Pedal setze und losfahre, dass ich Gott ganz explizit diese Fahrt hinlege, dass ich ihm dankbar bin, dass ich das machen kann. Ich fahre zum Beispiel immer an einem Altenheim vorbei und ich sehe immer Leute bei dem schönen Wetter draußen sitzen im Rollstuhl und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, noch Fahrrad zu fahren und sehe das als nicht selbstverständlich, obwohl ja es bisher jeden Tag so funktioniert hat. Selbstverständlich. So besser? Kann auch ein bisschen lauter sprechen. Und ich verlasse mich nicht nur auf meine Gesundheit, auf meine Beine, auf meinen Körper, dass sie mich gut anbringen, sondern ich lege es explizit in Gottes Hand, dass er das auch nutzen kann. Und dann geht's los, denn meistens, bis ich dann fertig bin mit meinem Gebet, kommt die erste Abfahrt und dann nehme ich Fahrt auf und ja, bin bis jetzt auch immer gut angekommen. Und das Ziel dieser Predigt und ich glaube auch das Ziel Gottes mit dieser Geschichte in 2. Chronik 16 ist, dass wir das zu unserem Lebensstil machen, auf Gott zu vertrauen, anstatt auf unsere eigene Kraft. Lasst uns die Ausgangssituation anschauen von der Geschichte. Ich möchte nachher auf zwei Gründe eingehen, die in dem Text genannt werden, warum es jetzt nicht besonders klug war, was König Asa da gemacht hat. Aber zuerst schauen wir mal die Ausgangssituation. 1000 Jahre vor Jesu Geburt war David König von Israel. Und das Königreich war vereint und blühte auf. Es ging den Leuten gut. Als David starb, wurde er beerbt von seinem Sohn Salomo. Und der herrschte über das Königreich. Die Dinge liefen auch gut. Gott segnete sie. Aber als Salomo starb, starteten die Konflikte. Die haben bis zu einer Aufteilung des Königreichs geführt. Und ich habe euch hier mal eine Schaffen wir das? Ja, danke. So, ich habe... Mal gucken, ob ich noch... Ja, ich soll das einschalten, dann geht es besser. So, ja, also es gab eine Aufteilung von dem Königreich. Wir sehen hier das Nordreich. Das wird allgemein als Königreich Israel angesehen. Und das Südreich als das Reich Juda. Das besteht im Prinzip aus den Stämmen Juda und Benjamin. Und die restlichen zehn Stämme sind hier oben zusammengeschlossen in dem Nordreich. Der erste König von Juda, also hier unten im Südreich, das war der Rehabeam. Als er starb, wurde er gefolgt von seinem Sohn Abijah, der allerdings nur 3 Jahre geherrscht hat, bevor dann dessen Sohn Asa, unser Protagonist in der Geschichte, die wir gelesen haben, der König von Juda wurde. Asa hat insgesamt 41 Jahre regiert und von diesen 41 Jahren sind die ersten 35 sehr friedlich und sehr gut verlaufen für sein Volk und für ihn persönlich natürlich auch. Gott war mit ihm und Gott segnete ihn, er beschützte ihn und schenkte ihm große Erfolge. Aber über die Jahre hat sich der König Asa verändert und der Mittelpunkt von seinem Leben hat sich auch verändert. Und als er dann in Schwierigkeiten geriet, und das ist als wir hier die Geschichte, die wir gelesen haben, als er in Schwierigkeiten geriet, als die Feinde ihn versucht haben anzugreifen, hat er nicht mehr auf Gott vertraut. In Kapitel 16 haben wir gelesen, oder da steht, was im 36. Jahr seiner Herrschaft passiert ist. In Vers 1 lesen wir, dass Bascha seinerseits, der König von Israel, also von hier oben, einen Krieg gegen Asa anzetteln wollte. Und er hat zuerst mal eine Stadt besetzt, die Stadt Rama, und hat damit den Zugang von und zu dem Südreich kontrolliert. Hat dort Truppen stationiert, die den Zugang nach Juda blockierten. Nun, das ist der Punkt in der Geschichte, wo Asa besser mal innegehalten hätte und Gott um Hilfe zu beten. Aber was macht Asa? Wir lesen das in Vers 2. Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram. Das ist Syrien, also hier oben. In anderen Worten, Asa bezahlt den König von Syrien dafür, dass er ihn den König von Israel aus dem Weg schafft. Eine Intrige, quasi hintenrum, der kurze Dienstweg. Sagt da, wir haben doch da noch so einen Bund von früher, von unseren Vätern, den könnte ich doch jetzt mal einlösen, schick noch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber mit und dann wird er das schon für mich richten. Weil ich kann mich jetzt gerade nicht drum kümmern, meinem Heer ist nicht groß genug, lasse ich das dem Ben-Hadad machen. So ungefähr war die Herangehensweise von Asa. Und der Plan geht zunächst auf. Wir lesen in Vers 4, zieht dann Ben-Hadad in den Krieg gegen das Nordreich und zerstört viele strategisch wichtige Punkte und Städte mit Kornspeichern, wie wir lesen, im Nordreich. Und Bascha als Folge dessen zieht sich zurück. Lesen Vers 5. Als Bascha das hörte, ließ er ab, Rama auszubauen und hörte auf mit seinem Werk. Bascha zieht seine Truppen ab und alles ist wieder gut für unseren König Asa. Juda ist sicher, es herrscht Friede und Bascha ist bedient und kümmert sich erstmal um sein eigenes Volk und sein eigenes Land. So scheint es zumindest. Und hier ist eine gute Lektion für uns. Oft, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, geht es uns gut. Zumindest auch mal eine Zeit lang, es funktioniert. Wir können viel aus eigener Kraft schaffen, wir können viel Gutes auch aus eigener Kraft tun. Aber es geht uns nicht wirklich gut, wenn wir aufhören, uns auf Gott zu verlassen. Und unsere menschlichen Fähigkeiten wichtiger erachten und uns damit sicherer fühlen, als mit Gott an unserer Seite. Wir laufen Gefahr, Gottes Segen auszuschlagen und bringen uns teilweise selber dann in unnötige Schwierigkeiten. Und wir lesen das auch bei unserem König Asa in Vers 7, sagt ihm dann der Prophet, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Es gibt so einen kleinen Ausblick auf den Plan, den Gott eigentlich gehabt hätte, wenn sich Asa auf Gott verlassen hätte. Es wäre für Gott ein kleines gewesen, ihn gewinnen zu lassen gegen das Heer von Aram. Gott hätte Asa nicht nur vor Baasha beschützt, sondern er hätte ihm die gesamte syrische Armee in die Hand gegeben. Aber Asa hat den Sieg weggeworfen, da er sich lieber auf Geld und auf alte Schutz- und Trutzbündnisse eingelassen hat, anstatt Gott zu vertrauen und ihm um Hilfe zu bitten. Aber das ist noch nicht alles. Schauen wir uns die Schwierigkeiten an, die nun über Asa, der bisher so ein friedliches und erfolgreiches Leben geführt hat, einfallen. In Vers 9 heißt es: Du hast töricht getan, darum wirst du von nun an Krieg haben. Das ist quasi eine Bestrafung für das, dass er abgefallen ist vom Glauben an Gott. Muss er jetzt, ja, kann man fast sagen, Zeit seines rechtlichen Lebens im Krieg leben. Nun wissen wir aus anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel in Römer 8, 28, alle, die auf Gott trauen, werden die Dinge zum Besten dienen, steht da, dass wenn wir bereuen und umkehren, wenn wir in Unglauben fallen, dann rennen wir bei Gott offene Türen ein. Er freut sich, wenn wir uns zu ihm umkehren, wenn wir unsere Fehler bereuen. Und Gott kann die Dinge immer noch zum Guten für uns wenden. Und es wäre vielleicht dann eher ja, so eine Art väterliche Zurechtweisung oder Erziehungsmaßnahme gewesen. Aber Asa hat sich dagegen entschieden. Er hat es nicht bereut. Und es war eher dann eine richterliche Verurteilung oder vielleicht sogar Verdammnis. Du wirst von nun an Krieg haben. Und scheinbar, wie wir dann auch lesen, gegen Ende des Kapitels 16, hat Asa es nie bereut bis zu seinem Lebensende. Und er hat seine Torheit mit ins Grab genommen. In Vers 12, Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft, also 3 Jahre später nach dieser Geschichte. Und seine Krankheit nahm zäh zu und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Asas Leben wird langsam aber sicher von einer Erfolgsstory zu einer Tragödie. In den 35 Jahren, in denen Gott Asa und seine Herrschaft gesegnet hat, hat sich Asa allmählich zu so einer, ja, kann man schon sagen, Humanisten gewandelt, obwohl es den Begriff damals noch gar nicht gab. Im Angesicht militärischer Bedrohung denkst du nicht an Gott. Du denkst an finanzielle Mittel im Staatssäckel, an politische Allianzen, an starke Streitkräfte. Wenn die Gesundheit in Gefahr ist, denkst du nicht an Gott, sondern du denkst an Ärzte und an Medizin. Und wir dürfen es hier nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Geld, finanzielle Mittel, gute Verbindungen, Ärzte und Medizin per se schlecht ist. Aber es geht darum, welchen Stellenwert sie einnehmen. Wichtig ist, dass wir auf Gott vertrauen. Asa sagt bei seinem Amtsantritt damals, als er die Herrschaft von seinem Vater übernommen hat, bestimmt auch so ähnliche Sätze wie: So wahr mir Gott helfe, wird er dieses Land zu seinem besten Wissen und Gewissen führen. Und er ging bestimmt auch noch regelmäßig in den Tempel. Aber Schritt für Schritt hat er Gott aus seinem Leben verdrängt und hat immer mehr Lebensbereiche unter eigene Kontrolle genommen. Und so hat Gott immer weniger Relevanz in seinem Leben gehabt. Und nun die 2 Gründe, die ich finde, die der Text uns auch mitteilt, warum das Handeln von Asa so unklug oder töricht war, um das mit den Worten von Martin Luther hier auszudrücken. Ja. Der erste Grund ist, dass Gott Asa in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass es sich wirklich lohnt, wenn man auf Gott vertraut. Dass Dinge geschehen, die er so vielleicht gar nicht erwartet hat. Wir lesen das in Vers 8, gibt so einen Hinweis, einen Querverweis. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. In der Geschichte hat Gott für Asa gekämpft, weil er sich auf ihn verlassen hat. Und die Geschichte, die steht 2 Kapitel weiter vorne in Kapitel 14, wird es beschrieben, auf was dieser Prophet hier eingeht, als er das dem Asa ins Gedächtnis ruft. In Vers 9 steht dort, dass Serach, der Kuschiter, das ist so ungefähr in der Gegend vom heutigen Äthiopien, mit einer Armee von 1 Million Männern, also 1000 mal 1000 Männer, und 300 Wagen gegen Asa aufzog. In Vers 10 stellt Asa sich dieser Streitmacht entgegen und dann kommt der große Unterschied zu der Geschichte, die wir in Kapitel 16 gelesen haben. Asa betet zu Gott und er sagt: Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Randnotiz: Asa hatte auch eine starke Armee damals. Genauso wie ich bei meiner Vorbereitung einen Computer hatte und einen Drucker, der funktioniert, oder zum Fahrradfahren einen Fahrer. Also die Randbedingungen waren gegeben. Aber er hat nicht auf Gott vertraut, in dem Wissen, dass seine Armee zu klein wäre, sondern er hat auf Gott vertraut, in dem Wissen, dass die Armee nicht der entscheidende Faktor ist in dem Krieg. Gott ist der entscheidende Faktor. Er vertraute nicht auf die Schlagkraft seiner Truppen, sondern auf den Herrn. Er betete in Demut und hoffte auf Gott. Und in Vers 11 lesen wir dann, was Gott getan hat, nachdem Asa zu ihm gebetet hatte. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass sie flohen. In Kapitel 15, also zwischen diesen zwei Geschehnissen, hat Gott Asa einen Propheten geschickt, ihm zu helfen, die ganzen Geschehnisse in der Vergangenheit einzuordnen. Und er hat ihm gesagt in Vers 1, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch verlassen. Und das ist das, wo ich finde, hat der Asa überhaupt nichts kapiert aus seiner Vergangenheit? Er hat überhaupt nichts gelernt. Er hat gesehen, dass Gott für ihn gekämpft hat. Er hat gehört, was der Prophet zu ihm gesagt hat, dass wenn er von Gott abfällt, dass Gott auch ihn verlassen wird. Und dann ein Kapitel später, ein paar Jahre später in der Geschichte, passiert genau das. Asa fällt vom Glauben ab. Er verlässt sich auf seine eigene Kraft, auf seine Truppen, auf seine Beziehungen. Und das ganze Drama nimmt seinen Lauf. Also der erste Grund, warum es unklug war, von Asa sich auf Geld und auf menschliche Errungenschaften zu verlassen, war, dass er es in seinem eigenen Leben erlebt hat, was es heißt, Gott zu vertrauen, und dass es sich gelohnt hat, auf Gott zu vertrauen. Gott steht zu seinem Wort und er wird uns nicht enttäuschen, solange wir auf ihn vertrauen. Der zweite Grund, den wir in dem Text finden, ist, dass es, ja, so findet man auch im Rest der Bibel eigentlich, dass es der Natur und dem Charakter Gottes entspricht, Leute nicht hängen zu lassen. Denen, die ihm vertrauen, hilft Gott bereitwillig. Er hat es nicht nur einmal in der Vergangenheit bewiesen, hier in Kapitel 14 und 15 in 2. Chronik, so hat es durch die gesamte Bibel und durch die Geschichte auch heute noch bewiesen. Es ist Gottes Art, das ist seine Art als allwissender und allmächtiger Gott, seine Macht für die einzusetzen, die einsehen, dass sie schwach sind und dass sie seine Hilfe brauchen. Gott, weil er so ist und weil er es kann, liebt es, seine Macht für die Menschen, die ihm vertrauen, einzusetzen und uns zur Seite zu stehen, wenn wir ihn darum bitten. Das lernen wir auch aus Vers 9 in Kapitel 16, wenn wir da wieder zu unserer ursprünglichen Geschichte zurückgehen. Und das, finde ich, ist einer der schönsten Verse in der Bibel, der oft irgendwie übersehen wird, aber die Aussagekraft ist nicht zu verachten, wo es heißt: Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Oder dass er stärke, die mit ganzem Herzen auf ihn vertrauen. Und das ist eine Zusage, die ist sehr, sehr beeindruckend, die ich finde. Gott möchte, dass wir durch den Vers was sehr Tiefgründiges über ihn und seinen Charakter, über seine Aufgabe, die er sich selber gegeben hat, auch lernen können. Und er möchte, dass wir unser Leben dementsprechend ausrichten, damit wir nicht dieselben Fehler machen wie König Asa, damit wir mehr Frieden, Freiheit und Kraft haben können im Andenken an Jesus. Nun, man kann den Vers auch anders ausdrücken. Zum Beispiel, die Augen der Drogenermittler schauen durch alle Städte, damit sie finden und verhaften alle die, die mit Drogen handeln, um die Städte zu einer drogenfreien Zone zu machen. Ein Beispiel. Was ich damit deutlich machen will, ist, das ist der Job der Drogenermittler, die Städte von den Drogen zu befreien. Und sie möchten mit aller Kraft die Jungs erwischen, die ihnen so viel Arbeit bereiten. Aber man könnte es auch anders ausdrücken. Die Augen der Scouts der 10 größten Bundesliga-Vereine schauen durchs ganze Land, um die besten Fußballer zu finden. Es ist ihr Job, die besten Fußballer zu finden, weil dadurch verdienen sie ihr Geld, wenn sie unter Vertrag nehmen. Und genauso können wir auch Gottes Zusage hier verstehen. Es ist des Herrn Augen, die schauen aller Lande, dass er die stärke mit ganzem Herzen, die bei ihm sind, die ihm vertrauen. Das heißt, es ist Gottes Job und er ist mit allem dahinterher, seinen Job zu erfüllen, die zu stärken, die auf ihn zu vertrauen. Das macht er nicht am Wochenende, wenn er gerade mal Zeit hat oder wenn sonst gerade nichts zu tun ist und keine Naturkatastrophe, wo er helfen muss, dann denkt er sich, ja, jetzt gucke ich mal, vielleicht gibt es noch irgendwo Schwache. Nein, das ist die allererste Aufgabe, die Gott sich gestellt hat. Es ist nicht was, das er auf Kirchen oder religiöse Orte beschränkt hat, sondern es ist was, das er jederzeit und überall tut. Gottes Augen sind überall, immer, damit er auch nicht eine Gelegenheit verpasst, seine Macht und Kraft denen zur Seite zu stellen, die auf ihn vertrauen, die seine Hilfe erbeten, die sich nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten nur verlassen, sondern die sich ja unter Gottes Kraft stellen, die sich unter seine Hoffnung stellen. Und darum, finde ich, war Asas Unglaube töricht und unklug. Und wir lernen viel über Gott in dieser Geschichte. Das ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns liebt und der sich sogar selbst für uns hingegeben hat am Kreuz, damit wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Das ist der Gott, der alle unsere Gebete hört. Wir haben vorher zu ihm gesungen, wir haben gebetet und er hat versprochen, es zu hören, weil wir ihm wichtig sind. Und das ist der Gott, der das Universum erschaffen hat und alles zusammenhält. Und das ist der Gott, der uns heute aufruft, ihm zu vertrauen und ihn anzurufen in allen unseren Belangen. Und lasst uns das Stück für Stück zu unserem Lebensstil machen. Lasst uns unsere Lebensbereiche Gott abgeben. Lasst uns das Experiment wagen. Und ich kann euch versprechen, wir werden nicht enttäuscht werden, weil Gott hat versprochen, bei uns zu sein. Und es ist seine ihm selbst auferlegte Aufgabe, seine Kraft und Macht uns zur Verfügung zu stellen, wenn wir ihm vertrauen und ihm allein. Amen. Ja, Vater, ich möchte dir danken für die Geschichte von König Asa. Ich möchte dir danken, dass du uns das aufgeschrieben hast in der Bibel, dass du uns das überliefert hast bis in die heutige Zeit. Vater, dass wir lernen können auch aus den Fehlern anderer und nicht immer selber auch in die Fettnäpfchen treten müssen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass wir Disziplin haben, dir zu vertrauen, dich an erste Stelle zu setzen in immer mehr Lebensbereichen, Vater. Und dass wir nicht entmutigt sind, wenn wir es mal verpassen oder versäumen. Vater, du hast versprochen, für uns da zu sein. Dafür möchte ich dir danken. Das ist so ein großes Geschenk. Und ich möchte dir danken, dass du diese Welt zusammenhältst, dass du dich um jeden Einzelnen hier und sonst irgendwo auf dieser Welt kümmern möchtest. Vater, hilf uns, dieses Geschenk nicht auszuschlagen. Amen.